Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dieses Gefühl kenne ich. Zum Glück nicht zu oft, aber immer wieder aus meinem Alltag. Dann, wenn alles auf Kante genäht ist und das berühmte i-Tüpfchen dazukommt. Etwas Unvorhergesehenes, eine Hiobsbotschaft, etwas, was mein Funktionieren nicht mehr möglich macht und Chaos ausbricht. Wo jetzt anfangen? Ich kenne diesen verzweifelten Ausspruch, aber auch als Einstieg in ein Seelsorgegespräch. Wo beginnen, wenn plötzlich alles in Frage steht? Wie Worte finden, wenn man sich seiner selbst so gar nicht mehr sicher ist? Wenn doch der Abgrund direkt vor einem sich aufgetan hat und die Angst übermächtig wird, wo und wie anfangen? Es sind Zeiten, die schwer auszuhalten sind. Zwischenzeiten, in denen alles Verlässliche genommen scheint und etwas Neues aber noch nicht in Sicht ist. Zeiten, in denen es nur ein tastendes Suchen gibt, Schritt für Schritt, weil jegliche Sicherheiten weggebrochen sind. Zwischenzeiten, die uns warten und viel Geduld abverlangen. Mit solchen Zeiten sind wir nicht allein. Eine solche Zwischenzeit haben auch die Jünger und Jüngerinnen erlebt damals. Die Zeit zwischen dem Abschied an Himmelfahrt bis zu der Erfahrung an Pfingsten. Ihnen blieb erstmal nur die Ankündigung Jesu, er werde sie nicht allein lassen. Er werde einen Tröster schicken. Wie sollten Sie den aber erkennen? Woran würden Sie merken, dass Sie es mit ihm zu tun haben? Was würde sich dadurch für Sie verändern? Das alles blieb diffus und vage. Jede Menge Fragen, die sich stellten, Fragen, die Einfallstore für jede Menge Gefühle darstellen konnten. Gefühle wie Zweifel, Misstrauen, Unsicherheit, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Angst. Fakt war doch, dass Jesus augenscheinlich, handgreiflich nicht mehr da war. Der Vertraute nicht mehr da und das Neue noch nicht. Ein Wagnis ins Offene. Es ist Paulus, der uns heute aus der Erfahrung so einer Zwischenzeit abholt. Er bezeugt aus eigener Erfahrung, ja, es gibt Zeiten, da sind wir zu schwach. Da sind wir zu schwach, um etwas zustande zu kriegen. Er ringt um Worte und stellt fest, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sagt Martin Luther. Manchmal ist es so. Wir wissen nicht, wo anfangen. Worte scheinen nicht zu passen. Hören wir aus der Basisbibel aus dem Römerbrief im 8. Kapitel. In gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat. Die hat er schon im Vorhinein ausgewählt. Im Voraus hat er sie dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden. Denn der sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Wen Gott so im Voraus bestimmt hat, den hat er auch berufen. Und wen er berufen hat, den hat er auch für gerecht erklärt. Und wen er für gerecht erklärt hat, dem hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Dieses 8. Kapitel des Römerbriefs wird auch das Hohelied der Hoffnung genannt. Paulus redet von der erstaunlichen Kraft des Geistes Gottes. Er zeigt uns damit eine Art Gebetsschule auf. Wenn unser eigener Geist leer ist, verwirrt vom vielen Drumherum, voller Wut über die Unverständlichkeiten der Welt und ängstlich im Blick auf die Zukunft und sich fragt, was jetzt denken, wie handeln, alles so vernebelt, nichts klar, dann ist es Gottes Geist, der unserer Schwachheit aufhilft. Gott sei Dank. Wie gut zu hören, dass solche Zeiten offenbar zu jedem Leben dazugehören, dass nichts Falsches daran ist und dass auch niemand einen Fehler gemacht hat. Wie gut zu hören, dass wir in solchen Momenten auf den göttlichen Geist vertrauen können, der uns vertritt mit Seufzen und Flehen. Ja, mit Seufzen und Flehen, mit Ausdrucksformen, die wir uns selbst leicht verbieten. Bloß nicht wehleidig und hängrig sein, bloß nicht kindlich oder naiv. Doch gerade damit, mit Seufzen und Flehen, vertritt uns der Geist. Mit Ausdrucksformen, die noch so ganz offen, so ganz ungeformt sind, nicht gefasst, in die unsere unsortierten Gefühle hineinfließen können. Es darf da sein, von dem ich gar nicht so genau weiß, was es ist. Und genau das darf sich ausdrücken, mit Seufzen und Flehen. Manchmal entknotet es sich in unserem Dabeibleiben und auch Dranbleiben. Für mich ist es immer wieder faszinierend, was sich zeigt, wenn ich diesem Vorsprachlichen, diesem Ungeformten in mir lausche. Was sich zunächst wie ein riesig großer, diffuser Knoten im Bauch anfühlt, löst sich Schlinge für Schlinge auf. zeigt sich vielleicht erst als Wut, dann als Rebellion und Widerstand, bevor Schmerz und Trauer sich offenbaren und vielleicht darunter noch ein Verletztsein aus frühen Kindheitstagen spürbar wird. Wie befreiend, wenn sich so ein diffuses Knäuel in uns entknotet, wenn sein darf, was vorher nur Schwere und Druck verbreitet hat. Und wie kostbar, wenn diese Schichten der Erleichterung und Befriedung weichen können und es innerlich wieder weit, hell und ruhig werden darf. Wenn der inwendige Mensch wieder befriedet ist. Ja, der Geist kommt unserem Seufzen und Flehen zu Hilfe und vertritt uns nicht nur, sondern hilft uns auch auf. Das ist weit mehr als ein Hoffnungsschimmer. Das ist aber nicht die einzige Unterstützungskraft, von der Paulus berichtet. Gott selber, so sagt er, weiß, was in unseren Herzen vorgeht. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Dieser Satz wäre eine eigene Predigt, eine eigene Meditation wert. In Verbindung mit Gott dient alles zum Guten. Oder wie es ein Slogan in einem berühmten, beliebten Kinofilm ausdrückt, am Ende wird alles gut. Und wenn noch nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende. Es gibt einen Weg durch und nicht unsere Vernichtung steht am Ende. Was für ein Aufatmen liegt in dieser Zusage angesichts einer Zeit, in der immer mehr die Angst zum beherrschenden Grundgefühl wird. Wenn ich tatsächlich verinnerliche, dass Gott sorgt, dass für mich gesorgt wird, dann kann ich mich innerlich fallen lassen. Dann kann ich loslassen. Dann brauche ich nicht länger jeden kleinen meiner Schritte misstrauisch beäugen und kontrollieren, ob noch alles stimmt bei mir und auch bei den anderen. Dann muss mein kleines Ich sich nicht länger aufblähen und fromm gebärden, indem es versucht zu steuern, weil es nicht schafft, die Kontrolle einem anderen zu überlassen. Nein, Gott sorgt. Punkt. Im Voraus, so heißt es im Text, hat er schon alles bedacht. Alles, was mir begegnet, will helfen, mich zum Besten, so sagt Luther, zu entwickeln. Da liegt ein gewaltiger Perspektivwechsel drin. Das, was mir begegnet, nicht als feindlich und gegen mich gerichtet zu erleben, sondern es als von Gott kommend und für mich zu erleben. Es willkommen zu heißen, auch wenn es sich anfangs vielleicht schräg und nicht stimmig, nicht gut anfühlt. Es ist ein großes Vorrecht für uns als Christen und Christinnen, dass wir uns in Gottes Hände fallen lassen können. In die Zusage, dass uns nichts geschehen kann, was letztlich schadet. Dietrich Bonhoeffer beschreibt diesen Erwählungsglauben, dieses Wissen von Gott erwählt zu sein, als große Hilfe, sich Gott ganz in die Arme zu werfen. Und er sagt, dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern die Leiden der Welt ernst. Und so wird man ein Mensch, ein Christ. Wo ich mich so fallen und führen lasse, da kann Transformation beginnen. Jemand schreibt, ich bat Gott um Stärke, aber er machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lernte. Ich bat um seine Hilfe, um große Taten zu vollbringen, aber er machte mich kleinmütig, damit ich gute Taten vollbrächte. Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden. Er machte mich arm, damit ich weise würde. Ich bat um alle Dinge, damit ich das Leben genießen könne. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was gut für mich war. Gegen mich selbst wurde mein Gebet erhört. Ich bin unter allen Menschen ein gesegneter Mensch. Ich glaube, sich so als gesegneter Mensch zu sehen, das lässt sich meist erst in der Rückschau formulieren. Aber beeindruckend ist es schon, wo es geschieht. Paulus weiß noch um eine weitere Unterstützungshilfe. Jesus Christus ist uns auch als Beispiel gegeben, als Bild, auf das wir uns hin ausrichten können und nach dem wir neu gestaltet werden. Wo wir ihm nachfolgen, erleben wir, jeder Mensch ist zu höherem berufen. Jeder Mensch ist berufen, ein anderer, eine andere zu werden, als er oder sie jetzt ist, größer und menschlicher zugleich. In Zwischenzeiten, die uns äußerlich zu überfordern scheinen, nimmt Paulus uns heute also an die Hand und zeigt uns eine innere Gewissheit, eine innere Wirklichkeit auf. Mir kommt es vor wie so ein innerer Raum, der vom trinitarischen Geheimnis gehalten und umfangen ist. Dass der Geist uns manchmal näher als wir uns selbst, der uns vertritt in unserem Seufzen und Nichtwissen und geduldig Schicht für Schicht entknotet. Dass der väterliche Gott, der all das schon im Voraus weiß und in den wir uns fallen lassen können. Dass der Sohn, der uns Beispiel und Ausrichtung ist für ein Menschsein, in das hinein wir uns entwickeln dürfen. Es ist gesorgt. Ich habe mich bei der Vorbereitung an eine Szene aus dem Kinofilm American Beauty erinnert. Darin gibt es eine Sequenz, in der ein junger Mann seiner Freundin eine Filmaufnahme vorspielt und ihr versucht zu erklären, was ihm beim Film so berührt hat. Gefilmt hat er ganz schlicht eine weiße Plastiktüte, wie sie vom Wind hin und her bewegt wird, mal langsam, mal bewegt, geschüttelt, dann wieder gleitend im spielerischen Auf und Ab des Windes. Doch in diesem Tanz der Tüte hat er eine Botschaft für sich erfahren. There's so much beauty in the world. Es gibt so viel Schönheit in der Welt. Und diese Schönheit bringe sein Herz manchmal fast zum Zerspringen. Im Tanz der Tüte habe er erlebt, Zitat, diese unglaublich gütige Kraft, die mich wissen lassen wollte, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben. Nie wieder. Eine Tüte im Wind, die deutlich macht, ja, Gott sorgt als Kraft, unglaublich, gütig. Auch und gerade in Momenten, wo wir nicht wissen, wo anfangen. Amen.